Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Joachim Scholl.
Und einem Ausflug in die Antike gleich. Und zwar in eine verdammt blutige, wie ein neues Buch gleich im Titel klar macht. Und uns dann noch eine Lektüre ohne den langweiligen Kram verspricht. Das ist mal eine Ansage. Und was nun kommt, das fragen wir die zwei Autoren, die dahinter stecken. Michael Sommer und Thomas von der Laar, zwei altertumsbeschlagene Fachmänner sind das, dass sie das Ganze wie alte Römer in einem italienischen Restaurant ausgeheckt haben. Das passt schon mal. Die beiden sind jetzt unsere Gäste. Und wir hören Sie hier an der Lesart gleich. Herzlich willkommen allerseits. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Antike hören? An Säulen und Statuen, an alte Gemäuer, Gräber, Götter, an antike Dichter, Philosophen, an Sandalenfilme und irgendwie scheint immer die Sonne über Rom und Athen. So ungefähr meine Vorstellung. Eine ganz andere haben meine zwei Gäste jetzt entwickelt an einem netten Abend beim Italiener, wie man hört. Sie schreiben das eingangs ihres gemeinsamen Buches, das schon mal einen Preis verdient hat für den wohl drolligsten Titel der Saison, die verdammt blutige Antike ohne den langweiligen Kram. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur an den Ersten, Michael Sommer.
Ja, moin aus Oldenburg.
Sie sind Professor für alte Geschichte in Oldenburg, dort sind Sie aus zugeschaltet. Ihr Kompagnon ist ebenfalls Fachmann als Lektor für altertumswissenschaftliche Bücher, zugeschaltet jetzt auch aus München. Auch Ihnen einen guten Tag, Stefan von der Laar, sorry für den Thomas, den ich gerade aus Ihrem Namen gemacht habe. Hallo.
Kein Problem, Herr Scholl, grüß Gott aus München.
Also, was für ein Titelspaß, vielleicht der schönste des Büchersommers. So eine Idee muss eigentlich nur beim gemütlichen Schmausen entstehen. War es eine altrömische Nacht da beim Italiener, Herr Sommer?
Ja, das war schon sehr symposiastisch, würde ich sagen. Wir haben viel und gut gegessen und noch mehr und besser getrunken. Den Titel, das muss ich aber, also den Kredit dafür, den verdient ganz allein der Stefan. Der ist nicht bei dem Italiener entstanden, sondern den hat der sich ausgedacht. Ich weiß nicht wann, aber wie man auf so einen Titel kommt, das ist mir als Professor völlig schleierhaft, aber er passt jedenfalls und er ist gut.
Der Stefan von der Laar, der ist halt ein Bücherprofi sozusagen. Ne, als Lektor. Wann ist Ihnen der Titel denn eingefallen, Herr von der Laar?
Also ich denke, das wird so vor 5 Jahren gewesen sein. Da war ich also noch voll in Lohn und Brot. Mittlerweile bin ich ja retired. Ich bin jetzt inzwischen Rentner. Und tatsächlich, eines Tages habe ich diesen Gedanken gehabt, so ein Lucidum Intervallum, und habe gedacht, Mensch, man könnte doch mal die Geschichte der Antike auf eine andere Art und Weise erzählen. So, es gibt so dieses Bedürfnis in der Seele der Menschen nach Sensationen. Das ist aber jetzt kein Gedanke von mir, der ist von Ibn Khaldun. Der hat mal ein Buch geschrieben, Mukaddima, das ist so 14. Jahrhundert. Und da so diesen Sensationsgier zu bedienen, das war so ein bisschen, muss ich sagen, ein ganz triviales Anliegen.
Das konnten übrigens die Menschen der Antike auch gut. Also der Voyeurismus und das gerne Zuschauen bei den wirklich blutigen Szenen, das ist in den antiken Autoren von A bis Z komplett präsent. Also insofern, wir haben da den Ball ständig auf den Elfmeterpunkt gelegt.
Also von Achill bis Alexander und Augustus und Cäsar, das seien für Sie, so wie Sie schreiben, keine Sunny Boys einer scheinbar harmlos fernen Vergangenheit. Ich meine, wie muss man sich das vorstellen? Sie haben dann dem Herrn Sommer, haben Sie dann in den Italiener eingeladen oder umgekehrt, hätte ja auch beim Griechen gepasst, ne? Sozusagen diese gewalttätige Spur mal zu ziehen, so eine antike Blutspur.
Also es war tatsächlich so, der Michael ist ja nicht ganz unbewandert auf dem Terrain. Ja, der hat ja irgendwie da den schönen Cäsar geschrieben, die Mordsache Cäsar, und an den Abend haben wir da auch den Vertrag gefeiert und da hat er Dark Rome vorher geschrieben. Und wir kennen uns seit knapp 20 Jahren. Und dann habe ich ihm so diesen Gedanken entwickelt, dass man doch mal, wenn er sowieso auf diesem Gebiet so unterwegs sei, ob wir da nicht mal was versuchen sollen. Mit einem ganz anderen Zugang, ja. Und auf diese Weise ist es gekommen.
Monty Python, dieser schräge Britenhumor, scheint irgendwie so eine kleine Inspirationsquelle für Sie beide gewesen zu sein.
Absolut.
Ja, ganz sicher, sicher.
Und da muss ich auch sagen, auch was den Titel anbelangt, also viel Gutes kommt aus England. Unter anderem hat da mal jemand, ich weiß aber wirklich nicht mehr, wie er hieß, eine The Very Bloody History of England Without the Boring Bits. Ja? Und da man das ja aus naheliegenden Gründen kann man das für die deutsche Geschichte nicht machen, aber irgendwann blieb mir das hängen, aber das ist schon ewig, ewig her, aber das hat immer in mir gearbeitet und dann kam ich eben halt auf diese Idee, aber für die Antike könnte man das doch machen. Und so kam das.
Also, ich fand das auch gut, also so eine antike Geschichte in Splatter-Optik, das ist natürlich einerseits was die Leute direkt anspricht, glaube ich. Ich glaube, sowas kommt heute gut. Auf der anderen Seite ist natürlich so ein bisschen auch unser Ansatz, Ideal und Transport von Bildungswissen hier vorzunehmen. Also sozusagen dazwischen scheint immer auch das Ernsthafte auf.
Und
im Lied war ja von Kontrollverlust die Rede. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die die Menschen der Antike tagtäglich gemacht haben, und Gewalterfahrungen sind ganz eminent Teil dieses Kontrollverlustgefühls, und das scheint, glaube ich, bei uns auch immer auf.
Ja, und wenn ich das ergänzen darf, Michael, es ist ja auch tatsächlich so, wir beide sind ja, sonst hätten wir auch nicht diesen Beruf gewählt, wirklich mit Begeisterung Altertumswissenschaftler geworden. Und mir ging es tatsächlich in 31 Jahren bei C.H. Beck immer darum, auch einen möglichst barrierefreien Zugang zu dieser lange zurückliegenden Epoche zu legen und auf diese Weise irgendwie mit einem neuen narrativen Zugang das mal zu versuchen, das halte ich also für durchaus legitim. Und es ist ja auch nicht nur so, dass irgendwie geschichtliche Epochen deswegen, weil sie halt lange zurückliegen, irgendwie in einem milderen Licht betrachtet werden dürfen.
Stichwort barrierefrei, Sie geben Ihrem Buch einen Warnhinweis mit, konnten Sie sich wohl auch nicht verkneifen. Dieses Buch kann Spuren von Gewalt, sexuelle Inhalte, Schimpfwörter, politische Unkorrektheiten aller Art enthalten. Ist dafür aber garantiert Zucker- und kalorienfrei. Weitere Risiken, Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren Ärzten, Ihren Arzt in Ihrer Apotheke oder wo Sie wollen. Das ist auch so ein bisschen der Sound. Gehen wir mal rein in den Stoff. Ich meine, gleich das erste Kapitel über den Trojanischen Krieg. Der erste Satz, der verrät schon diesen Zugang. Also, heißt es, der ganze Ärger fing damit an, dass der Trojanerprinz Paris nach Sparta fuhr. Mit seiner Frau lief es nicht mehr so gut, schreiben sie dann weiter. Seine Schwester Kassandra ging ihm auch auf die Nerven. Und dann schleppte Paris auch noch die Frau des Gastgebers ab. Ärger programmiert. Wie geht diese Legende in Kurzfassung in Ihrer Version weiter? Sie sind von der Lade der Grieche gewesen, ne? Hierbei.
Ich bin der Grieche gewesen. Mhm. Naja, also er hat jetzt die Helena mitgehen lassen und der Menelaos, der Gatte der Helena, der sagt, also so geht das ja jetzt auch wieder nicht, auch wenn er sich im Wesentlichen nur mit seinen Freunden da bedüdelt. Aber dann trommeln sie eine Gruppe von Griechen zusammen, alle griechischen Könige, und die haben auch nicht viel zu tun. Und dann fahren sie jetzt alle nach Troja. Jetzt fangen sie da an, die Stadt zu belagern. Die hat aber eine hohe Mauer, kommen sie nicht rüber. Also das zieht sich elend lange hin. Es gibt dann Zweikämpfe, die aber auch zu nichts führen, weil die Götter dann immer wieder mitmischen. Dann wird der arme Paris, der wird dann, also es ihm ganz schlecht geht im Kampf, wird dann gerettet, seiner Frau wieder ins Bett gelegt, jetzt sind die Griechen wieder sauer. Aber vor allen Dingen ist einer sauer, und das ist der Achill. Der Achill ist der oberste Held der Griechen, das ist der große Schlagetod, der beste Kämpfer. Und dieser Achill, dem hat Agamemnon seine Sklavin weggenommen, weil das so ein besonders hübsches Mädchen ist. Er selber hatte gerade wieder eine abgeben müssen. Und deswegen macht der Achill nicht mehr mit. Und dann läuft es den Griechen ziemlich nass rein. Die Trojaner bekommen Oberwasser. Am Ende des Tages, wer rettet die ganze Geschichte? Odysseus, bekanntermaßen. Mhm, Odysseus ist ein ausgesprochen cleverer
Bursche. Das Clevere, ne? Der so mit dem Pferd. Ne?
Das ist der mit dem Pferd. Mhm. Der stellt da den Pferd vorne hin. Da sitzt das Sondereinsatzkommando drin. Und die Griechen tun so, als wären sie weg. Die Trojaner kommen raus, holen das Pferd in die Stadt und Ende im Gelände.
Ich habe jetzt, während Sie reden, immer Brad Pitt vor Augen im berühmten Troja-Film, als er den irren Achill spielt. Ich meine, diese Geschichte, die wird natürlich toll erzählt von Homer, ne, in der Ilias.
Absolut.
Er braucht dafür über 15.000 Verse, schreiben Sie, aber dann beruhigen Sie uns gleich. Keine Sorge, das geht auch kürzer. Und dann kommen so ein paar Zitate. Dem einen Kämpfer durchbohrte der Speer des Gegners die Stirn und die eherne Spitze drang in seinen Schädel, bis das Todesdunkel seine Augen umhüllte. Wieder ein anderer Krieger wurde am Rücken getroffen, sank nieder im Sterben, rutschten seine Eingeweide aus dem Leib zur Erde. Klingt wirklich eklig. Nach Ihrem Buch habe ich jetzt auch das Gefühl, Homer war ein realistischer Romancier.
Also das kann man wohl sagen. Der wusste, wovon er schreibt. Ja. Wenn man so Szenen irgendwie wie ein Speer durch den Kopf fährt und dann schlägt er die Zähne aus. Also das haben die ja gesehen. Das war ja nicht so, als ob das jetzt aus der Welt wäre. Oder wenn einem von hinten der Speer in den Leib fährt und die Gedärme rutschen raus, ein Stein fährt in die Stirn, die Augen fallen runter. Also das, die Leute wussten schon, wovon sie sprachen. Und wer auch
Krieg
immer,
war eben auch, Krieg war Alltag. Nicht? Also
ja, genau.
Es gab mehr Jahre der griechischen Geschichte, in denen Krieg geführt wurde, als Jahre, in denen Frieden herrschte.
Ich will noch was vorlesen. Als Paris gerade mal wieder aus dem Schlafzimmer kam und über die Mauer guckte, sieht er, wie Achill, das Vieh, schon wieder gegen Troja kämpfte. Er denkt sich, kill Achill, schnappt sich einen Bogen und trifft auf tatsächlich die einzige Stelle, wo Achill verwundbar ist, seine Ferse. Also, das ist der Sound dieses Buches, also raus aus der historischen Komfortzone, rein in die dunkle Seite der Antike.
Aber jetzt haben Sie, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, gerade bei dieser Stelle, ich habe ja da mit Achill das Vieh, das finden Sie dann auch unter den Anmerkungen, habe ich ja Christa Wolf zitiert, die diesen wunderbaren Cassandra-Roman geschrieben hat. Und mit Kill Achill spiele ich natürlich an auf diesen grandiosen Film Kill Bill. Das heißt, Sie werden in diesem Text, das ist so mein Privatvergnügen, eine ganze Reihe von Anspielungen dieser Art finden.
Sie sind halt ein alter Philologe, Herr von der Laar. Da macht man gerne Verweise. Jetzt mal aber zum Professor Sommer. Sie waren der Römer, ne?
Ich war der Römer, genau.
Genau, ich meine, also Romulus und kommt vor Cäsar, Augustus. Ich meine, Herr von der Laar hat schon ihr Buch erwähnt, die Mordsache Cäsar. Sie hatten also schon ein bisschen Erfahrung. Wer sind denn so Ihre Favoriten oder welche Mord- und blutrünstigen Geschichten so aus der römischen Antike?
Ja, also ich find den Volkstribun Clodius ganz großartig, der auf den Straßen Roms politische Gewalt entfesselt, aber das so wohl dosiert tut, dass er das jahrelang am Köcheln hält. Und es ist Mord und Totschlag und die römische Elite kriegt da einfach keine Kontrolle rein. Und das ist schon einfach ein Meister der politischen Gewalt. Also so virtuos hat das seitdem eigentlich kaum jemand hingekriegt. Clodius ist dann allerdings auch selbst Opfer dieser Gewalt geworden. Irgendwann lag er tot auf der Via Appia, weil die Gegner eben noch besser aufgerüstet hatten. Die haben nicht einfache Kriminelle genommen, sondern Gladiatoren, und die haben das Handwerk einfach dann noch einen Tick besser beherrscht.
Also was wir im römischen Kapitel so gut gefällt, weil man hat ja irgendwie von Rom wirklich immer nur so die Filme im Ohr und dann eben so die Namen, aber krieg sie mal irgendwo in eine richtige Reihenfolge, ja? Oder gerade auch, wenn es ums Ende des römischen Reiches geht, also so 300 nach Christus, wo das römische Reich so richtig unübersichtlich geworden ist, so da schreiben sie, als die Goten dann 377, wie ich jetzt weiß, zu den Waffengriffen, waren sie gekommen, um zu bleiben. Der Mythos von der Unbesiegbarkeit des Imperiums war futsch. Und das Ende der Welt, überschreiben Sie dann das letzte Kapitel, Herr Sommer. Ich meine, da habe ich überlegt, wurde das dann aber damals wirklich in der Zeit so wahrgenommen? Jetzt ist richtig over and out?
Ganz, ganz massiv wurde das so wahrgenommen. Wir haben ganz viele Quellen, die uns belegen, dass es eben nicht so war, dass das nur irgendwie auf einer großen politischen Bühne stattfand und die Leute haben davon nichts mitgekriegt. Die haben das sehr wohl mitgekriegt. Also es brach einfach ein Ordnungs- und Sicherheitssystem zusammen, das dieses Imperium eben auch war.
Ja, das wurde ja auch transzendiert. Ich meine, man hat dann ja die apokalyptischen Heere Gog und Magog da aufziehen sehen, die Monster.
Absolut, das war aber für die Leute ein schwacher Trost, nicht? Dass sie dann am Ende vielleicht ein Mehr an Spiritualität hatten, dafür aber ein weniger an Lebenserwartung, an Wohlstand, an Gesundheit, an Bildung. Das haben die natürlich gemerkt. Und dass man dann am Ende nicht mal mehr einen Brief von A nach B schicken konnte, weil man nicht sicher war, ob der Bote dann auch da ankommt, das sind ich habe eben schon das Stichwort genannt, Kontrollverluste gewesen, die den Leuten ganz massiv bewusst geworden sind. Und zwar auch den einfachen Leuten auf der Straße.
Was man ein bisschen vergessen könnte, Sie kommen immer auch wieder darauf zurück, aber wenn man Ihr Buch liest, so also Mord und Totschlag all over, ich meine, Griechenland ist ja für uns auch was, ja so für das Abendland so wichtig als Bildungswelt. Ja, die antiken Philosophen, die ganzen Griechen. Oder ja, die Römer, die Griechen haben die Demokratie erfunden, die Römer die Republik, ja, das römische Recht irgendwie, also alles so zivilisatorisch gewaltige Fortschritte, ne?
Ja, das ist ja auch alles richtig, das ist ja auch so. Ja. Da kann man ja gar nichts gegen sagen. Nur muss man aufpassen, diejenigen, die sich damit zuerst auseinandergesetzt haben und all dieses Bildungsgut bei uns reintransportiert haben, das waren ja nun zum einen waren es Angehörige des Adels, zum anderen war es die wirklich hohe, gehobene bürgerliche Bildungsschicht, ja. Und die haben das natürlich auch alles unter dem Gesichtspunkt, unter einem ästhetischen, unter einem kulturgeschichtlichen und nicht zuletzt auch eben halt unter einem heroischen Gesichtspunkt betrachtet. Ne? Und auf diese Weise entsteht da auch so ein etwas ja, sag mal, so ein Wall drumherum. Und diese, über diese Hürde des Weihevollen, da müssen wir eben auch mal versuchen, rüberzukommen. Ein bisschen selbstverständlicheren Zugang, nicht nur sozusagen entspannt und kolloquial, sondern auch, was die Fakten anbelangt. Ja? Das war auch eine verdammt düstere, blutige Zeit. Da war nicht alles weiß, edel und heroisch und schön. Und die Philosophen haben gedacht, und die Dramatiker auch, aber wenn sie die Geschichten der Dramatiker lesen, dann sehen sie eben halt auch, wie blutig es in deren Tragödien zugeht.
Der Giftbecher von Sokrates. Männer, ja, wir haben leider jetzt gar keine Zeit mehr, aber wenn es Ihnen das Buch gemeinsam so viel Spaß gemacht hat zu schreiben, wie mir es jetzt gemacht hat, Ihnen zuzuhören, und glaube ich, wie viele, viele Leser es beim Lesen haben werden, dann hat das alles prima geklappt. Herr Sommer, Herr von der Laat, danke, dass Sie bei uns waren im Deutschlandfunk Kultur.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Herr Scholl.
Wir waren gern hier. Tschüss, Herr Scholl.
Tschüss. Und wie gesagt, viele Leserinnen und Leser seien Ihnen gewünscht für Dankeschön. Die verdammt blutige Antike ohne den langweiligen Kram. So heißt das gemeinsame Buch der beiden. Ist bei CH Beck erschienen mit 364 Seiten für 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ihre Songtexte lassen sich gleichermaßen in die Kategorien Lyrik wie politischer Diskurs einsortieren. Kein Wunder, dass die Musikerin Bernadette Lahengst von ihrem Label liebevoll Agitationschanteuse genannt wird. In Dortmund präsentiert die Songwriterin, Chorleiterin und Autorin am Sonntag die erste kommentierte Sammlung ihrer Liedtexte. Und natürlich wird auch der ein oder andere Song performt. Warum ich so laut singen kann. Bernadette Lahengst stellt ihre kommentierte Songtextsammlung vor. Am Sonntag beim Sommer am U in Dortmund.
Gib mir meine Zukunft zurück.
250 Jahre Goethes Faust, 250 Jahre Goethes Werther. Goethe ist alt geworden und entsprechend wird es in absehbarer Zeit immer wieder einen Anlass geben, den 250. Jahrestag von Goethe und irgendwas zu feiern. Zwei Museen in Offenbach haben nun ein besonders schönes Jubiläum, das 250. Jahr der Liebe von Goethe und seiner Lilly, zum Anlass genommen, um intensiv über Love Stories nachzudenken.
Sie war die erste, die ich tief und wahrhaft liebte. Und vielleicht war sie auch die letzte.
Liebe, was ist dieses scheinbar universelle Gefühl überhaupt, das in zahlreichen Texten beschrieben und in Liedern besungen wird? Love Stories, der Anfang, das Ende und alles dazwischen. Die Ausstellung ist noch bis zum 16. November im Klingspor-Museum und dem Haus der Stadtgeschichte in Offenbach zu sehen. Die Bremer Stadtmusikanten stehen für Freiheit, Zusammenhalt und Mut. Und sie sprechen die gemeinsame Sprache der Musik.
Ich will nach Bremen und dort Musik machen. Komm doch mit mir, dann werden wir zusammen Stadtmusikanten.
Als Hommage an das Grimmsche Märchen haben Bremerinnen und Bremer die Geschichte neu eingelesen. In etlichen verschiedenen Sprachen dieser Welt sowie Gebärdensprache und leichter Sprache. Es kräht auf Twi, es bellt auf Koreanisch, es bleibt ein Appell an die Weltoffenheit.
Dort geht doch, da kann ein doch mit leben. Meinst nicht auch?
Die Bremer Sprachmusikanten, zu hören auf der Webseite des Literaturhaus Bremen.
Die Literaturtipps von Julia Eickmann.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem Band, bei dem wir uns vielleicht auch in die eigene Nase fassen können oder sogar müssen. Es handelt nämlich von Medienkritik. Allüberall wird sie ja geäußert und jetzt entwirft der Literatur- und Medienwissenschaftler Dirk Große deren Theorie und Geschichte, so der Titel auch. Im Studio ist unser Kritiker Thomas Groß, ich grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Kritik an den Medien gehört ja so zum alltäglichen Rauschen, quer durch alle Kanäle, wird auch ja von prominenten Intellektuellen wie Richard David Precht oder Harald Welzer immer wieder wortreich variiert, auch in eigenen Werken. Braucht es da wirklich noch ein Buch zum Thema, Herr Groß?
Ja, die Ironie ist ja, dass die Medien zwar für alles Mögliche verantwortlich gemacht werden, von einer angeblichen Verengung des Meinungskorridors über ADHS bei Schulkindern bis hin zu so einer allgemeinen Fortschritts- und Demokratiemüdigkeit, aber das sind letztlich alles Erscheinungsformen einer Medienkritik, die nie über ihre eigenen Voraussetzungen nachdenkt. Und Rose jetzt, im Übrigen Professor für Literatur und Medien an der Uni Innsbruck, der bringt mal den nötigen Abstand in die Diskussion, indem er nur scheinbar naiv fragt, was ist es eigentlich genau, Medienkritik?
Wie sieht denn seine Definition dann aus?
Ja, also erfrischend an dem Buch ist zunächst mal, dass es den ganzen Wust an Ratschlägen zur Mediendiät à la Digital Detox und so weiter mal beiseite lässt und stattdessen das Bedürfnis nach Medienschelte selber als Symptom liest. Nämlich, also ganz im Sinne jetzt von Sigmund Freud, als Äußerungsform eines Unbehagens in der Kultur, wo eben alles immer schneller wird und unübersichtlicher wird, da fühlt man sich schnell mal überrollt und da werden dann entsprechende Bedrohungsszenarien an die Wand gemalt. Im nächsten Schritt fragt der Autor dann aber nach den Mustern und Funktionsweisen selber, nach denen so eine Medienkritik funktioniert und die nimmt er dann gründlich unter die Lupe.
Und wie macht er das historisch?
Ja, das ist auch eine Art Geschichtsbuch und also die entscheidende Pointe dabei ist wohl, dass es sich gar nicht um ein modernes Phänomen handelt. Medienkritik ist rund 2500 Jahre alt, das ist der Hauptbefund. Schon Sokrates tadelte seinen Schüler Phädron, der eine Schriftrolle unter dem Mantel trug, das seien fremde Zeichen im Vergleich mit dem direkten Gespräch, aus dem allein eben die wahre Erkenntnis kommt. Und in dieser Urszene aus der Antike, da sind tatsächlich bereits alle Topoi abendländischer Medienkritik enthalten, also die Klage über die Vermitteltheit medialer Kommunikation, der Verlust an Primärerfahrung, die Opposition von kalter Technologie und warmer Anschauung und das sehr knapp jetzt zusammengefasst, zieht sich dann durchs gesamte christliche Mittelalter bis hin zu Rousseaus Zivilisationskritik und Theodor W. Adornos vernichtendem Urteil über die sogenannte Kulturindustrie.
Mein gut, 2500 Jahre Geschichte der Medienkritik, aber ich denke doch, dass sie sich nicht rasanter hätte entwickeln können, diese Kritik an den Medien, als diese Entwicklung der Medien in den letzten 20 Jahren. Also von Social Media überwölbt bestimmt mittlerweile alles in unserer Gegenwart. Da muss Rose doch drauf zulaufen. Wie geht er denn damit um?
Ja, heute, also tut er auch, heute, um im Bild zu bleiben, tragen wir zwar keine Schriftrolle, sondern das Smartphone unterm Mantel mit uns herum, aber die Anklagepunkte sind ja im Wesentlichen die gleichen geblieben. Also Medien halten uns vom eigentlichen Menschsein ab, den man dann mit Entschleunigungstechniken wie Yoga oder medialen Auszeiten wieder nahe kommen will oder soll. Was sich verschoben hat, ist was anderes. Medienkritik, überhaupt Öffentlichkeit, findet jetzt nicht mehr wie noch zu Zeiten der kritischen Theorie vorwiegend auf Papier statt, also in gedruckten Zeitungen oder sogenannten Qualitätsmedien. Sie hat sich selbst in den digitalen Raum verlagert in Form von Chats, Threads und Tweets. Die allerdings haben mehr mit einer simulierten Mündlichkeit zu tun als mit klassischer Schriftkultur, also pointiert gesagt. Was verschwindet, ist der kritische Abstand, auf den die europäische Kultur sich immer so viel zugute gehalten hat.
Aber das ist ja immer noch die Analyse. Ich meine, sagt er denn was Triftiges, wie wir besser damit umgehen oder überhaupt, wie wir damit umgehen sollen? Hat er da Vorschläge?
Ja, das wünscht man sich natürlich, dass dann noch sowas in der Richtung kommt. Wir sind ja alle Betroffene, aber in dem Punkt ist das Buch nicht wirklich hilfreich, muss man sagen. Es gibt zwar den ein oder anderen Hinweis, dass die allgegenwärtige Medienschelte auch der Entlastung dient. Ich meine, das lenkt ja auch ab von anderen Ursachen sozialer oder ökonomischer Natur, die dann außer Sichtweite geraten. Aber ansonsten weht hier noch ja so ein Hauch vom Geist der kritischen Theorie. Die Analyse ist alles und für Utopien oder gar Ratschläge, dann sind andere zuständig. Ich finde allerdings, dass schon viel gewonnen ist, wenn man sich klar macht, dass alles eben eine Vorgeschichte hat und so auch die Medienkritik. Das hilft einem nicht unbedingt raus aus dem Hamsterrad, aber man versteht wenigstens, wie es sich dreht.
Medienkritik, Theorie und Geschichte, das Buch von Dirk Rose ist im Wallstein Verlag erschienen, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Thomas Groß hat uns den Band vorgestellt. Besten Dank dafür. Seine Kritik und alle Angaben, die stellen wir wie immer zum Nachlesen auf unsere Seite Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Angela Steidle. Ich schreibe Biografien und Romane. Zuletzt ist mein Roman Ins Dunkel erschienen. Und das Buch meines Lebens ist Orlando von Virginia Woolf. Und zwar, weil es sich um einen Roman und zugleich um eine Biografie handelt. Im Original heißt es Orlando, a Biography. Beginnt am Hof von Königin Elisabeth I., wo Orlando ein junger, hübscher Adliger ist und dann sich im 18. Jahrhundert auf einmal nach einem langen Schlaf als Frau wiederfindet und sich das ganze 19. Jahrhundert über die Augen reibt, was das jetzt für ein Menschenleben bedeutet, auf einmal unter den Bedingungen des Frauseins leben zu müssen. Sie lebt einfach weiter und ist auch noch auf der letzten Seite des Romans, die im Jahr 1928 spielt, lebendig, genau da, wo der Roman veröffentlicht wird. Orlando ist das Porträt oder die fiktive Biografie von Vita Sackville-West, der Freundin und Geliebten von Virginia Woolf. Man hat diesen Roman auch den längsten Liebesbrief der Literatur genannt. Und so fantastisch das klingt mit 400 Jahre Leben und ein Geschlechterwechsel, tatsächlich ist die Biografie von Vita Sackville-West sehr genau darin aufgeschlüsselt. Und die Porträtierte hat sich genau erkannt und das Lesepublikum ebenfalls, dass es also doch tatsächlich eine Biografie ist. Gelesen habe ich es zum ersten Mal in meiner ersten Virginia Woolf-Phase. Da muss ich in meinen Anfangszwanzigern sein. Es hat mich dann nie verlassen, denn als ich mich dann theoretisch mit Biografien mit der Gattung beschäftigt habe, habe ich mich erinnert, dass ich da schon einmal nicht in der Wissenschaft, sondern in der schönen Literatur dieses unglaubliche Buch gelesen habe, das mir so viel übers Biografienschreiben beigebracht hat. Und das ist große Literatur und Wissenschaft zugleich und daher das Buch meines Lebens.
Orlando, der moderne Klassiker von Virginia Woolf. Das Buch ihres Lebens, der Schriftstellerin Angela Steidle. Sie war diese Woche bei uns mit ihrem neuen Roman, hat sie auch vorhin erwähnt, Ins Dunkel, klasse Buch auch. Und wenn Sie mögen, hören Sie sich dieses Gespräch mit Angela Steidle gerne an auf deutschlandfunkkultur.de. Die Philippinen sind in diesem Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse und auch deshalb erscheinen derzeit bei uns etliche Bücher von dort, die zum großen Teil aus dem philippinischen Englisch übersetzt sind. Und darunter ist auch Ein ziemlich böses Mädchen, ein Roman, ein Erstling der Autorin Jessica Zafra. Die ist in ihrer Heimat schon lange bekannt als Kolumnistin für große Zeitungen auf den Philippinen. Sie schreibt aber auch international für den New Yorker oder den britischen Guardian. Unsere Lesart-Kollegin Stefanie von Oppen war auf Recherchereise auf den Philippinen und sie hat Jessica Zafra getroffen.
I was writing my column and then it got to the point where I feel like I live my life in order to have something to write about in my column, which is a sad state of affairs.
Ich schrieb meine Kolumnen, bis ich zu dem Punkt kam, an dem ich dachte, ich lebe nur noch, um Stoff für meine Kolumnen zu haben. Das machte mich unglücklich. Ich wurde auch älter und stellte fest, dass ich noch nie einen Roman geschrieben habe. Kurz danach entschied ich mich, aufzuhören. Ich hatte keinen neuen Job, aber ich musste einfach gehen, weil ich mich fragte, was habe ich eigentlich mit meinem Leben bisher gemacht?
Jessica Zafra ist eine temperamentvolle Frau, die gerne lacht. Ihre Lippen sind rot geschminkt, die Nägel ebenso lackiert, die hellen gelockten Haare hochgesteckt und sie trägt eine dicke schwarz umrandete Brille. Sie ist eine der bekanntesten und bissigsten Kolumnistinnen der Philippinen. Gerade auch unter den jungen Intellektuellen genießt sie Hochachtung. Das Romandebüt The Age of Umbrage, zu Deutsch Ein ziemlich böses Mädchen, der heute 60-Jährigen, erschien auf den Philippinen 2021.
Manche würden sagen, dass es Young Adult Literatur ist. Aber nein, es ist ein Roman über Klassenunterschiede. Und es ist eben eine junge Erzählerin.
Der Roman spielt zur Zeit des Diktators Marcos und im Mittelpunkt steht Guada. Bei ihrer Geburt ist ihr Vater ein Halodri als Seefahrer auf den Weltmeeren unterwegs und die Mutter Sioni, eigentlich Lehrerin, arbeitet auf einem Kreuzfahrtschiff als Köchin. Doch dieses Leben ist mit den ehrgeizigen Plänen, die sie für ihre Tochter hat, nicht vereinbar.
Ihr Kind brauchte ihre ganze Aufmerksamkeit, denn Sione hatte entschieden, Guarda hatte eine Bestimmung. Sie verdiente eine ordentliche Erziehung unter anständigen, gebildeten Menschen, die wussten, welche Gabel man zu welchem Gang benutzte. Zu behaupten, dass Sione ihren Genpool gering schätzte, war noch freundlich ausgedrückt. Sie war der Meinung, er müsste mit Chlor behandelt werden.
Ein typisches Phänomen in Ländern wie den Philippinen. Die koloniale Mentalität. Ein tiefsitzendes Gefühl der Minderwertigkeit, das die Kolonialherren den Menschen eingepflanzt haben. Etwas, das viele bis heute verfolgt. Die Tochter Guarda erweist sich als hochbegabtes Wesen, das schon mit 9 Monaten fließend sprechen kann. Und ihre Mutter tut alles für die Zukunft ihrer klugen Tochter. Darin sieht Zafra Parallelen zu ihrer eigenen Jugend.
Meine Mutter war sehr ehrgeizig mit mir, auf sehr unrealistische Weise. Wenn du dir philippinische Eltern anschaust, sind sie fast wie die chinesischen Tigermütter. Neben guten Leistungen in der Schule sollst du gut singen, auf Händen tanzen und beim Familienfest sollst du die unterhaltsamste sein.
Jessica Zafra studierte an der Diliman-Universität in Manila, unter anderem vergleichende Literaturwissenschaften. Das Schreiben lernte Zafra durch exzessives Lesen, sagt sie. Als sie in den 80ern studierte, war das vor allem amerikanische Literatur. Vorbild für den Coming-of-Age-Roman über Guarda ist der Klassiker Der Fänger im Roggen von Jerome David Salinger. Obwohl es auf den Philippinen mehr als 170 Sprachen gibt und davon längst das Tagalog als offizielle Landessprache gilt, werden die meisten philippinischen Romane auf Englisch verfasst. Und bei aller Kritik an der US-amerikanischen Kolonialherrschaft, die der Spanier folgte, träumen viele Filipinos davon, in die USA auszuwandern.
Technically we're independent from the US, but and especially since my parents.
Eigentlich sind wir unabhängig. Aber uneigentlich? Meine Eltern wurden als Boomer geboren, zur Zeit der amerikanischen Besatzung. Sie waren extrem auf die USA ausgerichtet. Der philippinische Traum ist es, ein Amerikaner zu sein.
Und davon erzählt auch ihr Roman.
Auswanderung war schon immer eine praktikable Option für die ambitionierte philippinische Bourgeoisie. Wenn man sich in der Schule gut anstellte und die Eltern nicht Teil der feudalistischen, landbesitzenden lokalen Eliten war, ging man ins Ausland und versuchte dort sein Glück. So konnte man von Zeit zu Zeit der Heimat im Triumphzug einen Besuch abstatten, seiner Verwunderung über die Rückständigkeit der Philippinen Ausdruck verleihen.
Auch Guardas Mutter träumt von einer Bildungskarriere ihrer Tochter. Erst an einer guten Schule, dann an einer amerikanischen Universität. Im Roman lesen wir auch Tagebucheinträge der Tochter.
Ich bin hier, weil meine Mutter es so will. Ich möchte, dass du eine Chance kriegst, sagt sie immer. Alles, was ich mache, mache ich für dich. Als ob ihr Leben ein einziges Unglück wäre. Sie nimmt mich aus der Schule, wo ich glücklich bin, und steckt mich in dieses Drecksloch. Ich kann gar nicht sagen, wie ich diese Scheißschule hasse.
Guarda erweist sich als scharfe Beobachterin der Klassenunterschiede. Die Mutter hat ihre Arbeit als Lehrerin wieder an den Nagel gehängt, Koch für die schwerreiche Familie der Almagros und wohnt mit Guarda auf deren Anwesen. Für Guarda eine zweischneidige Erfahrung. Einerseits genießt sie durchaus den Luxus. Andererseits muss sie eine völlig devote Mutter erleben, die wie ein Mensch zweiter Klasse behandelt wird. Sie selbst wird von den Mitschülern teilweise sadistisch gemobbt und die Tochter des Hauses, die mit ihr in die gleiche Klasse geht, bekommt die besseren Noten, obwohl sie bei ihr abgeschrieben hat.
Ich war bei einem Buchclub eingeladen mit lauter reichen Frauen. Ich war gespannt auf ihr Urteil zu meinem Roman. Sie fanden mein Buch sehr fair und fragten, wie weißt du, was die Hausmädchen denken? Das heißt, sie wissen es nicht. Und ich fragte, sprichst du nicht mit den Menschen in deinem Haus?
They never have conversations with their housemates other than to ask for a glass of water or whatever.
Protagonistin Guardas großer Trost im Leben sind die Katzen, die in den Straßen Manilas herumstreunen. Die liebt und füttert sie. Auch das hat sie mit der Autorin gemein. Und als Guarda irgendwann zu einer mutigen, selbstbestimmten Entscheidung kommt, ist eine Glückskatze im Spiel. Auch wenn viele Fans die Kolumnen von Jessica Zafra vermissen, ihr erster Roman, Ein ziemlich böses Mädchen, ist auf den Philippinen sehr erfolgreich.
Höchste Zeit also, die philippinische Literatur zu entdecken. Mit diesem Roman vielleicht von Jessica Zafra. Ist auf Deutsch im Transit Verlag erschienen, übersetzt von Nico Fröber. 144 Seiten kosten 20 Euro.